Und wir haben in der ersten Stunde das Thema Obdachlosigkeit, Notunterkünfte. Und da begrüße ich jetzt auch einen Gast bei uns im Studio, Frau Paula Schrenk vom Sozialamt. Hallo.
Hallo und willkommen.
Ja, das Thema allgemein, Obdachlosigkeit, spielt ja nicht so eine große Rolle in der Berichterstattung. Man spricht ab und zu von Pennern, von Berbern oder ganz vornehm auch noch von Clochards. Und im Fernsehen sieht man ab und zu mal Berichte über Leute, die auf der Straße leben. Es gibt das Klischee vom unter den Brücken, unter Brücken schlafen, was natürlich bei Kälte im Winter und so weiter schon problematisch ist. Und bei manchen ist das auch selbst gewählt, dieses Schicksal. Und die wollen gar nicht irgendwo unterkommen. Andererseits gibt es aber auch Unterkünfte für Wohnungslose. Und laut einer Statistik einer Schätzung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe gab es 2012 bundesweit 284.000 Wohnungslose, die über keinen mietvertraglich abgesicherten Wohnraum verfügten. 24.000 von ihnen lebten als Obdachlose auf der Straße. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, in Unterkünften unterzukommen. Und es gibt ja verschiedene Einrichtungen in Tübingen, in denen Obdachlose oder beziehungsweise Wohnungslose, wie man es immer nennen mag, unterkommen können. Ja. Sowohl für Frauen als auch für Männer. Mhm. Und die bekannteste ist wohl das sogenannte Männerwohnheim in der Eberhardstraße. Aber Sie können es sicher auch noch ein paar weitere nennen.
Ja, genau. Also ich glaube schon auch, dass das bekannteste wahrscheinlich wirklich das Männerwohnheim in der Eberhardstraße 53 ist. Aber natürlich gibt es auch weitere Unterkünfte. Das sind zum Beispiel, sage ich jetzt mal, die Marienburger Straße 15 und die Notübernachtung in der Kiesecker Straße, die ausschließlich eben für Männer dienen. Dann aber auch die Marienburger Straße 5 sowie die Notübernachtung in der Eisenhutstraße, die sind eben ausschließlich für die Frauen. Und dann gibt es eben auch noch einzelne Unterkünfte, die die Stadt im Prinzip angemietet hat, wie jetzt eben zum Beispiel Wohnraum auf dem WHO oben oder in der Köllestraße oder auf dem Galgenberg. Das sind jetzt einfach mal so ein paar Beispiele.
Ja, also es sind verschiedene Einrichtungen und die haben wir dann, soviel ich weiß, auch verschiedene Träger.
Ja.
Gibt es da sowas wie eine Dachstruktur, eine koordinierende Stelle, dass dann zumindest in gewissen Teilen eine organisierte Zusammenarbeit stattfinden kann, oder wursteln die so alle mehr oder weniger so vor sich hin?
Ja, also ich glaube, im Großen und Ganzen wurstelt natürlich jeder Träger schon irgendwie so für sich hin und her. Aber auf jeden Fall gibt es einen Austausch und eine Kooperation. Ich denke, ohne so eine Kooperation würde im Prinzip auch keine passgenaue Hilfe für die Betroffenen gefunden werden.
Aber irgendwie zentral erfasst werden die Leute nicht, oder?
Nee, zentral erfasst werden sie nicht. Da ist eben dann der Austausch von den einzelnen Trägern, wie jetzt zum Beispiel der Dornerhof, der eben auch gerade das Männerwohnheim in der Eberhardstraße 53 leitet. Oder eben auch die Bruderhausdiakonie mit dem Wennfelder Garten, mit dem Übergangswohnen. Oder eben die Marienburger Straße, wo ich eben von der Stadt aus direkt die Betreuung leite, aber da ist im Prinzip unsere Kooperation gefragt.
Ja, das Interessante ist ja, das habe ich jetzt hier bei der Recherche auch erst festgestellt, dass es ja bundesweit keine Statistik von Obdachlosen gibt, außer in dem Bundesland Nordrhein-Westfalen, und man sagt da, ja, das sei vielleicht politisch nicht gewollt. Also mir sind da ein paar fadenscheinige Argumente aufgefallen, aber wenn man irgendwie sowas zentral erfassen kann, dann ist doch eigentlich auch eine Hilfestellung besser möglich.
Ja, davon würde ich eigentlich auch ausgehen. Warum das bei uns noch nicht wirklich geschehen ist, dazu kann ich leider nichts sagen.
Ja, gut, das liegt auch nicht in unseren Kompetenzen, in unseren Möglichkeiten, da was zu ändern, aber man kann ja zumindest mal darauf aufmerksam machen. Ja, die Marienburger Straße wurde schon genannt, also im Briefkorb bei Ihnen, Ihre Aufgabenbeschreibung, da heißt es sozialpädagogische Betreuung in Notunterkünften, sind aber dann speziell für die Marienburger Straße 15 zuständig, ich habe, glaube ich, mitgekriegt, aber auch noch für ein paar andere.
Ja, genau. Also es ist primär schon die Marienburger Straße 15, die ich betreue, aber es sind noch 3 weitere Unterkünfte und auch noch Einzelunterkünfte. Das heißt, es sind Wohnungen in GWG-Wohnungen, die aber auch von der Stadt angemietet worden sind, die auch als Notunterkünfte dienen, wo hauptsächlich allerdings Familien bzw. Alleinerziehende, hauptsächlich eben auch mit Kindern, reingesetzt werden, sage ich jetzt mal so. Und die betreue ich auch noch, genau.
Aber das sind jetzt alles Unterkünfte, die quasi von der Stadt zur Verfügung stehen.
Genau, das sind städtische Wohnungen oder Wohnraum, ja.
Ja, die Marienburger Straße 15 liegt ja da kurz vor dem französischen Viertel, direkt unterhalb von diesem Hochhaus da. Ja, was macht die Besonderheit von diesem Haus aus oder gibt es da gar keine Besonderheit?
Doch, ich glaube, es gibt schon eine Besonderheit. Die erste Besonderheit, würde ich mal sagen, ist, dass einfach wahnsinnig viele Männer auf einem Haufen leben. Es ist ja, wie gesagt, ein reines Männerwohnheim auch, genauso wie die Eberhardstraße 53.
Ja, aber da sind es ja noch mehr, ne?
Genau, da sind es noch mehr. Aber also für mich als Betreuerin alleine, sage ich jetzt mal, ist es schon eine Herausforderung natürlich auch dann mit 24 Männer sind es, glaube ich, derzeit umzugehen und genau, ja.
Ja, das dazu habe ich auch eine Seite gefunden. Naja, da kommen wir vielleicht später drauf. Mhm. Wir haben ja über die Marienburger Straße dann nochmal extra geredet. Also das war ja, glaube ich, früher irgendwie so ein altes Kasernengebäude auch noch. Es war ja das französische Viertel, da waren ja früher französische Soldaten stationiert. Also ja. Das habe ich noch mitgekriegt bis irgendwann in die 80er Jahre, bis die da abgezogen wurden und dann das ganze Viertel ja irgendwie ja renoviert und umstrukturiert worden. Und das ist ja, glaube ich, ein ziemlich altes Haus in der Marienburger Straße da, ja. Okay, und was sind das für Leute, die obdachlos sind und dann in einer solchen Einrichtung Unterschlupf finden? Das nennt sich ja auch Obdachlosen-Notunterkunft.
Genau, ja. Also ich denke mal, pauschalisieren kann man das nicht. Also es sind, ich meine, im Prinzip jeder kann obdachlos werden. Ich denke mal, es spielen natürlich schon irgendwie bestimmte Gründe mit rein, wie zum Beispiel irgendwie, dass man Gewalterfahrungen erlebt hat, dass man selber kriminell auch wird, dass Drogen, glaube ich, spielen auch auf jeden Fall einen großen, wichtigen Punkt einfach. Aber jetzt speziell in der Marienburger Straße 15, da treffen einfach ganz unterschiedliche Nationalitäten und Ethnien zusammen und auch ganz unterschiedliche Biografien. Es gibt einige, die einfach auch Knasterfahrungen haben oder eben auch Drogenprobleme haben. Und es sind aber eigentlich auch so alle Altersklassen vertreten. Von dem her würde ich die Frage ungern beantworten mit nur einer Beschreibung auf jemanden, der obdachlos wird.
Ja, aber das war ja schon eine ganz gute Beschreibung. Das heißt, wenn man es im positiven Sinne formuliert, dann ist also auf jeden Fall Vielfalt garantiert dort.
Auf jeden Fall.
Und das kann dann natürlich auch gleichzeitig dann Probleme mit sich bringen, dass wenn man das sowieso hier in der allgemeinen Diskussion über die Flüchtlingsproblematik sieht, dann sind ja dann dort die Leute, in dem Fall diese Männer, ja sitzen ja ziemlich dicht dann aufeinander, sodass es vielleicht noch viel schneller zu irgendwelchen Konflikten kommen kann untereinander. Sie benutzen ja auch gemeinsame sanitäre Einrichtungen,
ja, genau.
Und so, ne? Und ja, das aber, natürlich kennt man solche Probleme jetzt mit Sauberkeit und so weiter, die kennt man eigentlich auch aus jeder WG. Das weiß ich auch aus eigener langjähriger Erfahrung.
Ja.
Da sind die einen mehr sauber und die anderen weniger. Ja. Und wie es halt bei den normalen Leuten, sage ich jetzt mal so, auch ist. Ja, dann noch, wo besteht Ihre Aufgabe dort, beziehungsweise es werden ja wohl verschiedene Bereiche sein, die da zusammenkommen bei so einer Betreuung. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also mein Hilfeangebot, was ich anbiete, das ist im Prinzip, also es ist total weitreichend. Das sind zum einen natürlich Begleitung und Unterstützung von Behördengängen oder Angelegenheiten, also ob das jetzt SGB II oder SGB XII ist oder auch...
Was ist das?
Das ist das Arbeitslosengeld 1. Das ist im Prinzip, wenn jemand gearbeitet hat, dann die Arbeit verloren hat, dann bekommt man ein Jahr lang noch Arbeitslosengeld 1. Ja. Danach fällt man ins Arbeitslosengeld 2. Das ist das sogenannte Hartz IV. Und das SGB 12 ist für Menschen, die nicht mehr arbeitsfähig sind.
Ah ja, sind die genau. Dann früh verrentet oder so?
Zum Teil früh verrentet, genau. Aber natürlich auch Rentner gibt es natürlich auch. Wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, die Altersspanne ist in der Marienburger Straße 15 wirklich weitreichend und wir haben dort tatsächlich auch Rentner sitzen, die eben auch SGB 12 dann, also Sozialhilfe, bekommen.
Mhm.
Genau, ansonsten, mein Hilfeangebot geht dann noch weiter natürlich zur Gesundheitsfürsorge. Das bedeutet, ich mache auch Arztgänge mit den Leuten, vermittle sie zu Ärzten oder auch in die Klinik, wenn irgendwie was Wichtiges ansteht. Ich höre aber auch einfach nur zu, falls irgendjemand einfach Bedarf hat, mal ein bisschen einfach über Gott und die Welt zu reden. Dafür bin ich natürlich dann auch zuständig. Dann haben wir noch einen Hausmeister bei uns in der Unterkunft. Dem helfe ich natürlich auch, soweit meine Fähigkeiten da sind, bei praktischen Aufgaben, also zum Beispiel mal eine Glühbirne wechseln oder sowas. Das kriege ich dann doch auch hin. Genau. Ja. Dann, was vielleicht noch wichtig ist, seit 2 Jahren bin ich jetzt an dieser Arbeit beteiligt und was ich neu eingeführt habe, ist eben, dass wir so Freizeitangebote auch organisieren und auch dann natürlich gemeinsam durchführen. Da waren wir vor 2 Jahren, glaube ich, war das in Ludwigsburg mit einer Gruppe bei der Ausstellung Körperwelten der Tiere. Das war wirklich ganz super klasse. Hat alles wunderbar funktioniert. Das war wirklich ein schöner Tagesausflug. Dann waren wir aber auch schon des Öfteren im Kino 2-3 Mal. Und jetzt ganz aktuell hatten wir an Weihnachten gemeinsam mit der Wohnungslosenhilfe eine Weihnachtsfeier organisiert, die auch echt schön und gemütlich abgelaufen ist.
Und für solche Aktivitäten werden dann von der Stadt Kosten übernommen oder zum Teil wenigstens?
Genau, die muss ich im Voraus beantragen, aber im größten Teil.
Also Eintritt fürs Kino zum Beispiel.
Genau, ja.
Und solche Sachen. Und bei der Weihnachtsfeier gab es ja dann, glaube ich, auch
Geschenke
umsonst
und Essen.
Umsonst zu essen und Geschenke.
Ja.
Was ich hier noch hatte, ist, manche Bewohner haben ja auch noch aufgrund von irgendwelchen Schwierigkeiten persönliche Betreuer oder Betreuerinnen. Gehört es dann auch dazu, dass man mit denen auch Kontakt hält?
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt nicht mit jedem Betreuer halte ich Kontakt, aber wenn ich merke, okay, die Person, der Bewohner hat irgendwie totale Schwierigkeiten, dann bin ich da schon auch manchmal einfach und vermittle zwischen den Betreuern oder regt den Betreuer an, dass er doch einfach nochmal Kontakt zu dem Bewohner quasi aufnimmt, weil so ein gesetzlicher Betreuer, der ist nicht unbedingt verpflichtet, viel Kontakt mit der Person zu haben. Gesetzliche Betreuer haben auch meistens geregelte, wie sagt man dazu, so Arbeitsfelder, also zum Beispiel die Geldverwaltung oder Unterbringungen zum Beispiel, aber das heißt jetzt dann nicht, dass die irgendwie permanent an dem Menschen auch dran sind oder halt auch die Alltagsprobleme mitbekommen. Von dem her fungiere ich da dann schon zum Teil auch einfach als Vermittler, genau. Ja.
Und wie ist es, wenn Konflikte im Haus zwischen Bewohnern auftreten? Gibt es dann manchmal auch Schlichtungsversuche oder sowas in die Richtung, da das Problem irgendwie in den Griff zu bekommen, oder?
Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich meine, Probleme gibt es, wo viele Menschen einfach auch zusammentreffen, weil einfach unterschiedliche Interessen und so weiter und so fort. Ich glaube, das kennt auch jeder. Und ich versuche da dann schon auch irgendwie so eine gewisse Person zu sein, die da einfach auch eine neutrale Haltung einnimmt und dann irgendwie versucht, da halt diesen Streit zu schlichten. Allerdings, wenn da jetzt eine Prügelei ist, werde ich mich hüten, da irgendwie groß dazwischen zu springen. Also dann ist natürlich schon eher die Polizei gefragt.
Naja, ich denke mir auch nicht, dass die das unbedingt dann machen werden, wenn sie gerade im Haus sind.
Das ist wahr.
Ja, und da haben wir gleich das Stichwort im Haus. Das ist dann wohl einmal in der Woche, dass sie dann direkt vor Ort sind.
Genau.
Und dann gibt es dann noch die Möglichkeiten, die Sprechstunden.
Ja, genau. Also ich bin ja angesiedelt bei dem Sozialamt in Tübingen und das Sozialamt hat natürlich geregelte Öffnungszeiten, die ich jetzt allerdings leider nicht wirklich wahrnehmen kann, einfach weil ich ja auch noch die anderen Unterkünfte und Einzelunterkünfte betreue und halt deshalb einfach auch viel unterwegs bin. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel vor Ort in der Marienburger Straße bin und die Leute sagen, hey Frau Schrenk, ich muss ganz dringend den Computer benutzen oder es ist ganz wichtig, den Arbeitslosengeld 2-Antrag weiter zu beantragen, können Sie mir da helfen? Dann kann man da natürlich auf jeden Fall einen Termin mit mir ausmachen. Und dann habe ich natürlich auch im Sozialamt ein Büro mit einem Computeranschluss und einem Drucker und einem Telefon und dann kann man da einfach auch so diese bürokratischen Sachen regeln. Ja,
es geht aber doch, so viel ich weiß, gibt es da auch das Angebot in der Eberhardstraße, dass man da Computer benutzen kann.
Genau, oder? Da gibt es den offenen Tagestreff, der auch gewisse Öffnungszeiten hat und da kann man auch natürlich den Computer nutzen, genau.
Okay, da haben wir jetzt schon mal einiges besprochen. Weiterhin zu Gast hier bei uns in M13, Frau Paula Schrenk vom Sozialamt in Tübingen, zuständig für die Betreuung in obdachlosen Notunterkünften, vor allem auch in der Marienburger Straße 15. Da haben wir jetzt schon ein bisschen was drüber geredet, auch das, was die Aufgaben von ihr sind. Was sind die größten Probleme oder Hindernisse dabei, zu Lösungen zu kommen bei den Problemen, die ansteht? Gibt es da nur kurzfristige Lösungen oder auch nachhaltige, je nachdem, was da so anfällt?
Also ich glaube, um nochmal kurz auf die Probleme zu sprechen zu kommen, ich glaube, die größten Probleme an meiner Arbeit, also dass ich meine Arbeit quasi richtig durchführen kann, ist tatsächlich das Drogenproblem. Vor allem, also nicht nur der Konsum, sondern eben auch das Handeln in der Marienburger Straße mit diversen Drogen, aber auch die Null-Bock-Haltung von manchen Personen, die dort leben, die ist natürlich schon so, dass ich einfach meine Arbeit nicht immer machen kann. Dazu gehören zum Beispiel, wenn etwas kaputt ist, dass man dann permanent nachfragt und fragt, Frau Schrenk, die Waschmaschine zum Beispiel ist kaputt. Das ist so ein leidiges Thema, wo ich sage, okay, Leute, es ist natürlich klar, ihr braucht Waschmaschinen und ich bin natürlich auch gerne dafür bereit, irgendwie Gelder aufzutreiben und eine neue Waschmaschine herzukriegen, aber ich kann nun mal nicht zaubern. Genau. Mhm.
Ja, null Bock. Was bedeutet das in dem Fall, dass man sich dann auch quasi nicht darum kümmert, dass die Sachen halt, die ja alle benutzen, pfleglich behandelt werden?
Genau, dass zum Beispiel, also ich will jetzt nicht sagen mutwillig, aber ich glaube, es gibt schon so gewisse Kandidaten, die vielleicht auch irgendwie dann die Waschmaschine einfach nicht besonders sanft aufmachen, sondern vielleicht einfach ein bisschen stark an der Öffnung reißen und so dann halt einfach die Sachen auch schnell kaputt gehen. Aber die Null-Bock-Haltung, die war jetzt mehr so eigentlich auf die Beratung hinbezogen. Also Aha. Genau, es gibt einfach auch Leute, die beratungsresistent sind, die, wenn ich sie frage, habt ihr irgendwie ein Problem, kann man ihnen irgendwie weiterhelfen? Dann kommt eigentlich immer Nein und dann ruft mich aber vielleicht die Bewährungshilfe an und sagt, Sie, Frau Schrenk, haben Sie mal irgendwie was von dem gehört? Der hat das an Problemen. Und ich denke mir, okay, ja, ich habe den natürlich gesehen und ich frage den auch eigentlich jede Woche. Aber mit mir spricht man nicht. Das sind natürlich so Sachen, wo ich sage, okay, man kann einfach auch mit mir reden und ich bin natürlich auch gerne bereit, da irgendwie zu helfen.
Ja, natürlich. Da muss aber natürlich auch die Bereitschaft von derjenigen Person da sein, sich dann auch helfen zu lassen.
Genau.
Oder ist das dann vielleicht so ein unterschiedliches Verhältnis, dass man gegenüber dem Bewährungshelfer dann vielleicht anders auftritt als gegenüber der Wohnheimbetreuerin oder?
Also das weiß ich jetzt nicht so ganz genau, aber ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass wenn ich dann die betreffende Person einfach anspreche und sage, hör zu, Bewährungshelfer hat angerufen, das und das und das sind die Probleme, kann ich da irgendwie behilflich sein oder irgendwie begleiten zum Beispiel, dann funktioniert das schon. Also oftmals brauchen die dann halt doch auch einfach nur einen Anstoß, sage ich jetzt mal. Und dann vielleicht auch einen Schritt auf mich zuzumachen.
Ja, aber oder vielleicht sehen Sie die Ihre Person jetzt mehr so als, was natürlich auch richtig ist, als offizielle Person, aber die versucht irgendwie was weiß ich, auszuspionieren oder sonst was, anstatt zu begreifen, dass da jetzt wirklich Hilfe im Interesse der eigenen Person angeboten wird. Das heißt, dass man sich dann gegenüber einer Wohnheimbetreuung dann vielleicht bedeckter verhält als gegenüber Mitbewohnern oder so. Ja. Das stelle ich mir dann also nicht so einfach vor.
Ja, das kann natürlich schon auch ein Grund sein, aber ich stecke nicht in den Köpfen von den Leuten drin, deshalb, ich kann es nicht sagen, ja.
Ja, und wie weit gehen da Ihre Kompetenzen und oder wo enden Ihre Einfluss- und Entscheidungsmöglichkeiten? Denn Verwalter des Hauses ist ja der Herr Letsche von der Abteilung Ordnung und Gewerbe der Stadt Tübingen, der setzt die Leute ja quasi auch da rein.
Genau,
oder so.
Ja. Also meine Kompetenzen sind im Prinzip schon so, dass ich gerade dieses Betreuerische einfach mache. Da sind mir eigentlich, legt mir niemand Steine in den Weg. Eher so, wenn es dann darum geht, wenn zum Beispiel Personen von außerhalb zu Besuch oder Gast eben dort sind und es gibt irgendwie halt Stress dort, dann kann ich zwar ein Hausverbot aussprechen, allerdings nur für einen Tag. Wenn es dann länger sein sollte, muss es der Herr Letsche eben aussprechen, da er einfach der Chef vom Haus ist. Genauso wie wenn man irgendwie Umgestaltungen im Haus oder auch im Garten vornehmen möchte, das muss einfach abgesprochen sein davor mit dem Herrn Letsche.
Was heißt Umgestaltungen?
Zum Beispiel im Garten steht eine Grillstelle. Also das ist so ein Grill, der, glaube ich, irgendwie in den Boden halt eingelassen ist und dann so hochgemauert ist. Da war schon vor einem Jahr der Wunsch, dass man den irgendwie neu macht und einfach vielleicht auch an eine andere Stelle umsetzt. Allerdings sagt da der Herr Letsche, also umsetzen geht nicht und umbauen kann man den schon nochmal neu. Aber
das hat dann quasi auch so irgendwelche baurechtlichen Aspekte dann und so, dass er das quasi genehmigen muss oder so. Oder ich meine, da würde jetzt auch kein Interesse haben, da, wenn es keinen Grund gäbe, da irgendwelche Steine in den Weg zu legen, ne? So eine Umgestaltung, die jetzt Sinn macht.
Ja, allerdings ist es schon auch das Finanzielle, glaube ich. Also wir hatten zum Beispiel lange Zeit, das war allerdings vor meiner Zeit, die Firma Kavasch, die bei uns die Reinigungen von den sanitären Anlagen durchführt, die kamen bislang immer nur einmal im Monat und das ist einfach zu wenig, wenn sehr viele Menschen halt auf einem Haufen wohnen und die gemeinsamen sanitären Anlagen nutzen, muss einfach auch so eine gewisse Grundhygiene da sein und wenn die halt nicht gegeben ist, ist schlecht und ich habe dann angeleiert einfach mal irgendwie, dass einmal in der Woche die Putzfirma kommt und das ging dann aber aus finanziellen Gründen her nicht. Das habe ich halt auch mit dem Herrn Letsche absprechen müssen. Und das ist dann einfach nicht genehmigt worden, einfach aus finanziellen Gründen. Wir haben uns jetzt aber geeinigt, alle 2 Wochen.
Ja, ist ja immerhin schon mal ein Fortschritt.
Auf jeden Fall.
Ja, das heißt, da habe ich dann noch eine weitere Frage, aber das ergibt sich da fast draus. Überwiegen da bei Ihrer Arbeit für das Haus mehr so verwaltungstechnisch organisatorische Dinge oder geht es mehr um alltäglich Praktisches und anscheinend ja wohl beides, oder?
Ja, genau. Es ist schon auf jeden Fall beides, ja.
Ja, und man, Sie müssen auch Berichte schreiben?
Also ich muss auf jeden Fall alles akribisch dokumentieren. Also das heißt, wenn ich meinen Dienstgang quasi gemacht habe, wenn ich dann um 4:30 von der Marienburger Straße wieder ins Büro komme, dann werde ich auf jeden Fall meine Notizen, die ich während dem Dienstgang gemacht habe, nochmal durchgehen, schauen, was muss ich erledigen. Oder auch bei Einzelgesprächen werde ich auch auf jeden Fall alles dokumentieren, ja.
Und auch von so Freizeitaktivitäten?
Ja, genau.
Da auch einen Bericht drüber schreiben?
Genau,
und an wen geht denn so?
Oh, das Bericht ist leider noch gar nicht richtig geklärt. Also es war, vor einer Weile war es mal so angedacht, dass ich auch so einen Quartalsbericht schreibe, also was halt in einem Quartal vorgekommen ist, auch wenn irgendwie was total schlecht gelaufen ist in der Marienburger Straße. Ich habe das auch angefangen zu schreiben, aber es gibt bei uns leider gerade niemanden, der die Aufgabe quasi übernimmt, das Sachgebiet Obdachlosenbetreuung zu übernehmen. Deshalb liegt es bei mir halt schön auf dem Schreibtisch und wartet darauf, irgendwann mal gelesen zu werden.
Ja, und von wem dann?
Wenn es dann Sachgebietsleiter gibt von der Obdachlosenbetreuung.
Aber dass das an irgendwelche anderen Stellen dann weitergereicht wird oder so, oder an die Hausverwaltung oder sowas, das ist dann schon quasi diese betreuerische Angelegenheit davon ein bisschen abgetrennt.
Ja.
Ja, das waren doch schon wieder mal ein paar interessante Einblicke. Weiterhin zu Gast bei uns hier in M13, Frau Paula Schrank vom Sozialamt in Tübingen, zuständig für die sozialpädagogische Betreuung in obdachlosen Notunterkünften. Und ja, speziell reden wir hauptsächlich auch über die Marienburger Straße 15. Und da möchte ich gleich fragen, wie nehmen Sie den Ruf des Hauses wahr? Oder ist das für Sie nicht so wichtig? Man hört von Anwohnerbeschwerden wegen Lärms, lauter Musik. Öfter mal fahren Polizei oder Krankenwagen vor, von Drogis und Assis ist die Rede. Und da habe ich hier auch noch was gefunden auf einer Seite. Die Straßen, in denen wir wohnen, meine Straße heißt diese Seite. Und da heißt es Männerwohnheim. Also das ist eine Viertklässlerin, die das damals geschrieben hat, auf dieser Seite, und hat: Ein Männerwohnheim ist ein Haus, das der Stadt gehört. Dort wohnen Kriminelle und obdachlose Männer. Deswegen steht auch öfter die Polizei vor dem Männerwohnheim. Mhm. Ja, und es gab ganz viele Ratten, hieß es auch nochmal in einem Jahr. Also das ist schon ein paar Jahre alt, dieser Eintrag auf dieser Seite, aber es zeigt ja zumindest einen Eindruck, wie das zum Teil das Haus dann vielleicht wahrgenommen wird.
Ja, genau. Nee, also den Ruf, den nehme ich genauso, wie Sie ihn gerade geschildert haben, schon auch wahr. Allerdings das mit den Anwohnerbeschwerden, das ist jetzt in den 2 Jahren, wo ich tätig bin, ich glaube, ein einziges Mal passiert. Ansonsten, ja, ich meine, klar, es ist schwierig. Ich denke, fast jeder in Tübingen kennt die Marienburger Straße 15.
Und da bin ich mir nicht so sicher. Nein. Also ich denke, das Männerwohnheim, das kennen wohl die meisten, aber ich glaube, so viele Leute, die nicht damit direkt was zu tun haben, die wissen wahrscheinlich gar nicht, dass es da mehrere Unterkünfte gibt und auch die Marienburger Straße 15. Ja.
Also was ich halt schon mitbekommen habe, ist, wenn Bewohner eben auf Wohnungssuche sind und dann eben ihre Adresse angeben müssen, dass sie dann oft irgendwie schon so, ach, okay, aus der Gegend quasi zu hören bekommen auch haben. Ja,
ja, das kommt dann vor. Ich habe allerdings auch da schon Leute mitgekriegt, die wussten das, dass sie wussten das überhaupt nicht, dass da ein Männerwohnheim da ist. Ja. Also das ist, glaube ich, ganz verschieden. Aber vielleicht bei einschlägigen Stellen ist das dann schon, ist es schon bekannt, und dann kommt es da nicht so gut, wenn in seinem Pass drin steht Marienburger Straße 15. Mhm. Ja, ich meine, das liegt natürlich auch an den Bewohnern selbst vielleicht dafür zu sorgen, dass der Ruf nicht allzu schlimm ist. Aber wenn natürlich auch, wie vorher von Ihnen genannt, viele Drogengeschichten passieren, dann ist das natürlich auch jetzt nicht so verwunderlich, wenn dann öfter mal ein Krankenwagen oder die Polizei vor der Tür steht.
Ja.
Ja, doch mal zu den Bewohnern selber. Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu den Bewohnern beschreiben? Ja, Sie machen den Job ja jetzt seit fast 2 Jahren oder so. Ist das jetzt in der Nachfolge von Herrn Christoph Schagelt? Ist das Verhältnis da mehr distanziert, mitfühlend oder von Fall zu Fall verschieden? Sie sind ja keine Einzelbetreuerin, das Thema hatten wir vorher schon mal, sondern für quasi die ganze Mannschaft dort zuständig. Kann man den Job, wie man persönlich so tickt, wie man persönlich strukturiert ist, auf unterschiedliche Weise interpretieren? War gerade ein bisschen viel auf einmal.
Genau, ne? Ja. Also ich würde mal kurz anfangen mit dem Verhältnis zu mir und den Bewohnern. Ich würde sagen, dass das Verhältnis soweit ganz gut ist. Ich habe das Gefühl, mir wird schon auch vertraut und ich werde auch ernst genommen. Es ist auch eigentlich ganz interessant, weil ich nehme auch immer mal wieder Praktikantinnen und Azubis auch mit. Und auch wenn ich die irgendwie danach mal frage, wie habt ihr das jetzt irgendwie gerade wahrgenommen, dann sagen die schon auch, ja, wir sehen schon, dass sie da irgendwie also zumindest von den meisten einfach auch respektiert und anerkannt werden, genau. Von dem her, also es ist immer schwierig, das so aus der eigenen Sicht zu sagen, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich da ernst genommen werde und ja, wahrgenommen werde auch. Und ich glaube natürlich auch, dass da diese Freizeitangebote, das schweißt natürlich schon nochmal zusammen, weil man sich einfach auch nochmal in einem anderen Kontext einfach auch kennenlernt.
Ja. Mach mal kurz einen Exkurs zu diesen Praktikanten, ja. Azubis. Was ist das denn für ein Ausbildungsweg? Ja. Was sind das denn für Leute? Praktikant ist ja dann was anderes als Azubi.
Genau, ne? Ja, also es ist so, wir haben von der Stadt aus eben Auszubildende für die Verwaltungsfachangestellten. Also genau, das ist das ist eine Ausbildung, genau. Und die Praktikanten bzw. Praktikantinnen, das sind meistens Leute, die den Studiengang gehobenen Dienst ausüben wollen dann. Und die müssen eben vor ihrem Studium, ich glaube ein halbes Jahr oder ein Jahr, eben so ein Einführungspraktikum machen, genau.
Aha, wo sie dann so quasi in verschiedenen Abteilungen reingucken, ja. Oder schnuppen an einen Studiengang. Ist der in Reutlingen oder?
Nee, der ist, also laut Hörensagen ist der in Ludwigsburg. Ich kann es allerdings nicht ganz genau sagen. Ich weiß auch nicht, wie das genau abläuft. Also ich habe selber Sozialpädagogik studiert. Von dem her gehobener Dienst, ich weiß es nicht. Es wäre vielleicht auch mal nett, da jemanden einzuladen.
Ja. Ja, und gut, ich habe jetzt nach der unterschiedlichen Interpretation gefragt. Das ist natürlich, kann man sagen, dass je nachdem, was man für eine Persönlichkeit ist, also hat wohl dann jeder seinen Stil. Der Vorgänger Christoph Schager wird wohl vielleicht ein bisschen anderen Stil gehabt haben als Sie jetzt. Und jemand anders würde nochmal einen anderen Stil haben. Aber das macht ja keinen Unterschied aus jetzt von bezüglich der Ernsthaftigkeit, mit der dann der Arbeiter nachgegangen wird. Und ja, da vorher gerade nochmal gesagt, ernst geworden, werden Sie ernst genommen? Hatten Sie da schon das Gefühl, auch durch die Reaktion von Praktikanten oder Azubis, ist es dann jetzt nicht eigentlich grundsätzlich schon schwierig, so mit Mitte 20 als Frau in einem Männerwohnheim mit so vielen Problemen zu arbeiten? Ja, das ist jetzt gerade die Frage, nicht nur vom Alter, sondern als Frau in einem Männerwohnheim, ob da die Akzeptanz jetzt vorhanden ist oder ob man da ab und zu das Gefühl hat, dass die unter dieser Tatsache leidet?
Also eine Herausforderung ist es auf jeden Fall, sich vor allem eben auch bei so viel geballter Manneskraft irgendwie immer durchzusetzen. ob es mir gelingt, ich hoffe es, sagen wir es so.
Das ist ja eine ähnliche Thematik, die jetzt auch hier gerade nach den Vorfällen von Köln an Silvester immer wieder diskutiert wird, dass wenn dann Leute irgendwie aus dem arabischen oder nordafrikanischen Raum kommen, die angeblich ja oder wahrscheinlich ein anderes Frauenbild haben und dann hier vielleicht eine weibliche Person als Betreuerin nicht so ernst nehmen?
Nee, also die Erfahrungen habe ich eigentlich nicht gemacht. Ich könnte mir sogar eher vorstellen, dass es vielleicht ganz gut ist, dass da einfach eine Frau auch ist, weil ich denke mal, dass die Hemmschwelle, dass irgendwie Übergriffe sind, vielleicht doch auch, zumindest in diesem Kontext jetzt als Betreuerin, doch ein bisschen größer sind, wie jetzt natürlich nach dem Vorfall da. Ja.
In Köln?
Ja, genau.
Ja, das ist dann auch, man muss ja dann eigentlich schon unterscheiden, also wenn jetzt solche Leute mit so einem Frauenbild hier in Deutschland sind, dann müssen sie sich dann vielleicht auch daran gewöhnen, dass das hier vielleicht ein bisschen anders abläuft, obwohl da natürlich in deutschen Familien auch genug passiert, was da in dieser Diskussion immer ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird, wie ich finde. Aber wer sich jetzt in Deutschland von einer deutschen Frau nicht helfen lassen will, der ist dann quasi auch selber schuld, sage ich mal. Ne? Also daran kannst du ja dann wohl nicht legen. Ja, und woher kommt überhaupt der Antrieb, in einem solchen nicht gerade unkomplizierten Spannungsfeld tätig zu sein, als aus einer Art Berufung Menschen ja, denen es nicht so gut helfen zu wollen und ja, und diese Triebfeder da helfen zu wollen, dann gleich auch zum Beruf zu machen?
Die Frage, woher das kommt oder wie?
Ja.
Ja, woher kommt das? Also bei mir war eigentlich schon relativ früh klar, noch in der Schulzeit, ich glaube, das war so 7., 8. Klasse, dass ich irgendwie auf jeden Fall was mit Menschen machen möchte. Dann stand mal zur Auswahl irgendwie eine Ausbildung zur Krankenschwester oder eben Sozialpädagogik. Irgendwie viele Freundinnen von meiner Mutter sind auch Sozialpädagogen und es hat irgendwie immer sehr interessant geklungen und irgendwie dachte ich, ja, das könnte schon so passen bei mir und ja, dann hatte ich mich beworben und es hat mir großen Spaß gemacht und mein Praxissemester habe ich dann auch in dem Tätigkeitsbereich gemacht und ich glaube, so ist das irgendwie einfach entstanden.
Und ja, die Arbeit soll dann auch schon irgendwie in diesem Umfeld bleiben oder ist das also jetzt ist nur jetzt eine, so eine Zwischenstation?
Nee, also nein, eigentlich nicht.
Ich meine, sich dumm und dämlich verdienen kann man da, glaube ich, auch nicht in solchen, in solchen Berufen. Ne?
Nee, aber ich glaube, das kann man allgemein bei der Sozialpädagogik nicht unbedingt.
So. Ja. Glaube ich, ja. Das heißt, dann ist ja schon eine, dann kann es ja nicht irgendwie das Schielen auf eine Karriere sein oder so, nee. Sondern schon der Antrieb dann halt irgendwie in einem sozialen Umfeld tätig zu sein.
Genau, einfach auch mit Kleinigkeiten oder mit kleinen Schritten einfach Leute vielleicht auch irgendwie zumindest ein bisschen glücklich zu machen und einfach zu helfen.
Ja, aber da wird man jetzt natürlich auch persönlich betroffen. Man kriegt Schicksale mit. Es hat jetzt einen Todesfall gegeben in der Marienburger Straße. Die Leute, die kennt man dann, lernt man dann doch ein bisschen kennen. Und wie ist das da so mit der persönlichen Betroffenheit? Können Sie dann, ja, wenn Sie am Freitag Mittag oder Abend Feierabend machen, das alles einfach hinter sich lassen, bis Sie am Montag wieder anfangen? Oder beeinflusst das dann auch irgendwie das Privatleben?
Nee, also ich sage jetzt mal, wenn keine besonderen Vorkommnisse sind, dann läuft das eigentlich schon so, dass ich tatsächlich dann, wenn ich Feierabend mache, einfach auch abschließen kann und es dann sacken lassen kann und dann erst wieder am Montag darüber nachdenke. Natürlich ist es, wenn da jetzt ein Todesfall ist oder auch wenn sonst irgendwelche Schicksale sind, das beschäftigt einen natürlich schon auch. Aber ich habe natürlich auch im Studium gelernt, damit irgendwie so ein bisschen umzugehen und auch dann nicht unbedingt während meinem Feierabend darüber nachzugrübeln.
Ja, aber es kommt dann schon vor, dass du mal am Wochenende irgendwie mal wieder auf den Gedanken kommt oder so, sich an irgendwas erinnert oder damit kurz beschäftigt.
Aber ja, also wie vorhin gesagt, bei normalen Arbeitswochen jetzt nicht, nur natürlich, wenn eben irgendwelche besonderen Vorkommnisse sind. Das beschäftigt einen schon, ja.
Ja, ich meine, es ist ja wahrscheinlich auch erforderlich, zumindest zu versuchen, ein bisschen eine professionelle Distanz hinzukriegen. Das gilt ja für andere Berufe auch, gerade jetzt so Krankenpflege und solche Geschichten. Wenn man da also auch schlimme Fälle mitkriegt, dann muss man ja dann auch wieder in sein Privatleben zurück und wird am nächsten Tag oder nach dem Wochenende wieder damit konfrontiert. Das heißt, das liegt ja wohl in der Natur dieses Berufes, der dann halt auch Kontakte zu Menschen halt einfach beinhaltet und damit auch mit Schicksalen zu tun hat.
Mhm, ja, schon.
Ja, dann mal eine Frage noch, die hier jetzt nicht mehr ganz so aktuell ist, aber doch irgendwo. Ihr Arbeitsbereich war ja vorher eine Teilzeitstelle und dann wird es eine Vollzeitstelle und Sie haben Sozialhilfeanträge bearbeitet zum Teil und jetzt hat sich das wieder verändert und Sie fangen im Februar im Kontaktladen an.
Genau, ja.
Ja, und das, ich wollte eigentlich, eine Zeit lang lief das ja jetzt parallel, sowohl die Wohnheimbetreuung als auch Sozialhilfeanträge bearbeiten. Was ist da der Unterschied oder das ist das so ein Spannungsverhältnis zwischen zwei ganz verschiedenen Arbeiten, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, die Betreuung in der Marienburger Straße 15, das sind einfach, das ist schon eine ganz andere Tätigkeit, wie jetzt einfach am Büro oder im Büro zu sitzen am Schreibtisch und nach genau den Paragraphen richtig einfach Anträge zu bearbeiten, zu bewilligen oder eben auch abzulehnen. Also das ist natürlich schon komplett was anderes.
Und wie wird sich dann diese Arbeit jetzt im Kontaktladen gestalten? Ist das dann wieder mehr betreuerische Sache?
Genau, ja.
Also müssen wir vielleicht mal auch mal einfach kurz erklären, was der Kontaktladen ist?
Also der Kontaktladen ist so ein offenes Café von der Sucht- und Drogenberatung vom BWLV. Das ist der Baden-Württembergische Landesverband für Prävention und Rehabilitation. Und ja, der Kontaktladen, der ist... Ich weiß die Straße leider nicht ganz genau, aber...
Ist das in der Hackgasse, oder?
Nee, da bei der Feuerwehr, beim...
Ah ja.
Genau, ja. Ich weiß leider, wie gesagt, die Straße nicht. Auf jeden Fall, es ist ein offenes Café, wo die Leute eben hinkommen können, Kaffee trinken können. Mittwoch und Freitag wird auch Essen angeboten, Mittagessen angeboten. Und es werden auch Safer-Use-Materialien rausgegeben, das heißt Spritzen und Nadeln und was eben sonst noch so benötigt wird. Und das ist natürlich dann die Arbeit dort schon eher so die betreuerische Arbeit.
Genau. Und das ist jetzt so die Schiene, die Ihnen dann mehr liegt als so als Bürohengst oder
auf
in dem Fall Bürostute da zu versauern.
Ja.
Ja, damit wären wir schon fast am Ende des Gesprächs zu dem, was mir zumindest eingefallen ist. Ich wollte noch fragen, was Ihrer Meinung nach notwendig wäre, damit sich sowohl Ihre Arbeitsbedingungen und Möglichkeiten als auch die Situation der Bewohner in solchen Notunterkünften irgendwie verbessert.
Wow, das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage.
Ja, ein bisschen sehr global. Ja,
ja, also ich glaube natürlich auf jeden Fall, dass... alle Menschen im Prinzip erstmal einen anderen Blick irgendwie auf das Thema Obdachlosigkeit werfen müssen, dass es einfach, es sind auch Menschen, es sind nicht irgendwelche minderwertigen Menschen, sondern es sind einfach auch ganz normale Menschen, die einfach ein furchtbares Schicksal oftmals erlebt haben. Ich denke, gerade im Moment ist es einfach auch für die Regierung und so einfach auch total schwierig, weil einfach diese Flüchtlingsfrage bzw. das Flüchtlingsthema einfach sehr aktuell ist. Aber ich möchte auf jeden Fall sagen, dass wirklich es ist total wichtig, jetzt nicht irgendwie deshalb dieses Thema Obdachlosigkeit so zu vernachlässigen, weil es ist ein Thema bei uns, es ist ein Thema bei uns in Deutschland.
Ja, es wird ja
häufig auch
gesagt, dass es wirklich so dann im Endeffekt manchmal so darauf hinausläuft, dass dann diese Flüchtlinge dann mit den sozial Schwachen, gegen die sozial Schwachen in unserem Land sozusagen ausgespielt werden und es da dann zu den Konflikten kommt, obwohl immer behauptet wird, nee, das wollen wir nicht. Und eine wichtige Frage ist ja auch eine Aufgabe dieser vermehrte soziale Wohnungsbau.
Genau, das ist eben einfach echt ein wahnsinniges, schwieriges Thema, weil einfach es sind so viele Flüchtlinge gekommen und das ist bestimmt auch alles richtig und gut, aber wir haben hier wirklich diese obdachlosen Leute, die bei uns im Land sind und es ist einfach nicht gerechtfertigt, jetzt im Vorfeld einfach die Flüchtlinge mit Wohnraum zu versorgen und zu sagen, naja gut, die Obdachlosen, die werden jetzt schon irgendwie so rumkommen, sage ich jetzt mal. Also ich finde, da muss irgendwie echt noch was geschaffen werden, damit sowohl Flüchtlinge als auch die Wohnungslosenhilfe einfach auch nicht zu kurz kommt.
Ja, das meinte ich ja eigentlich auch damit, dass der soziale Wohnungsbau jetzt auf einmal, soll er dann doch wieder angeschoben werden, aber als auch die Not auch schon vorher da war für also jetzt nicht Flüchtlings arme Leute, da wurde halt nichts getan.
Ja,
und
genau.
Das ist so ein bisschen eine zwiespältige Geschichte. Andererseits kann man ja vielleicht auch hoffen, dass dann, wenn es wirklich vermehrten sozialen Wohnungsbau geben sollte, auch dann auch mittelfristig irgendwann vielleicht auch jetzt Wohnungslose davon profitieren könnten. Ne? Weil sie leben ja jetzt auch in diesen Unterkünften quasi, obwohl es da manche Leute gibt, die da schon seit vielen Jahren nur wohnen, aber halt nicht in einem, wie hieß es vorhin in einem Text, sozial abgesicherten Mietnis. Ne? Das heißt, die Leute in der Marienburger Straße müssen jedes halbe Jahr quasi ihren Aufenthalt neu beantragen bzw. verlängern.
Ja.
Und können auch jederzeit bei Vorlage von sachlichen Gründen oder wie es so heißt, quasi in eine andere Unterkunft umgesetzt werden. Mhm. Da gibt es dann so ein schönes Behörden
Deutsch.
Mit Verfügung vom so und so vielten wurden sie in die von der GWG Tübingen überlassene obdachlosen Notunterkunft Marienburger Straße Nummer 15 eingewiesen. Und nachdem sie seither keinen anderen dauerhaften Wohnraum gefunden und auch keinen solchen in Aussicht zu haben, ergeht folgende Verfügung. Also es ist eine richtige Verfügung, also eine ordnungsrechtliche Maßnahme sozusagen, was vielleicht viele nicht so richtig wissen oder sich nicht richtig bewusst machen, dass das jetzt also kein reguläres Mietverhältnis ist.
Nee, also gar nicht. Gerade, also ich kann es halt sagen, aus den Unterkünften, die ich betreue, das ist überhaupt kein Mietverhältnis. Das ist, die Leute, wenn sie dorthin kommen, die müssen auch alles offenlegen, ihre finanziellen Unterlagen, alles offenlegen, das sind im Prinzip wirklich nur Nutzungserlaubnisse, wird es genannt.
Mhm. Hier heißt es auch, durch diese Einweisung wird weder ein Besitzstand noch ein Bleiberecht begründet.
Ja.
Sie können dabei bei dem Vorliegen sachlicher Gründe jederzeit in eine andere Notunterkunft umgesetzt werden. Und zur Begründung heißt es, die Ordnungspolizeibehörde hat die Aufgabe, von dem Einzelnen und dem Gemeinwesen Gefahren abzuwehren, durch die die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bedroht wird, und Störungen zu beseitigen, soweit dies im öffentlichen Interesse geboten ist. Und darunter fällt dann jetzt halt auch die Obdachlosigkeit.
Ja.
Okay, hätten Sie da selber noch irgendwas anzufügen oder so? Irgendwelche Punkte, die wir jetzt nicht besprochen haben? Ich weiß nicht.
Nein, ich glaube, wir haben soweit alles schön auf den Punkt gebracht. Ich hoffe es zumindest. Und ja, also.
Ja, dann danke ich sehr herzlich für das Gespräch. Es war sehr,
sehr
interessante Einblicke, die man da gewonnen hat, und vielleicht zu